So, Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich wieder auf einen sehr spannenden Gast. Spannend deswegen, weil es für mich ein Mensch ist, der von Haus aus mal sehr transparent mit seinen Gedanken, mit seinen Wahrnehmungen, auch mit seinen Entwicklungen umgeht, was man nicht nur auf der Paradeplattform LinkedIn beobachten kann. Also folgt mir da fleißig und schaut euch das mal an. Ist, muss ich ehrlich sagen, sehr lehrreich. Also viel, was dort gemacht wird, sehe ich definitiv an Nummer eins, was gerade den Markt angeht. Zu Gast ist nämlich heute der liebe Moritz Neuhaus, der mit seinem Unternehmen Insight Consulting nicht nur DAX-Vorstände, sondern auch Startup-Unternehmer und viele bekannte Leute aus dem deutschsprachigen Raum berät und aufbaut. Die Firma gibt es jetzt auch schon eine ganze Zeit lang, hat eine sehr, sehr steile Wachstumskurve hingelegt, über die wir heute ein wenig sprechen werden. Ich finde das Geschäftsmodell, was er macht, wahnsinnig interessant und freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, Moritz. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Lauri. Ich habe es eben gerade im Vorgespräch schon gesagt, so dich kannte ich bisher dann eher von Instagram-Ads und irgendwie über Gerald Hörmann als gemeinsamen Bekannten, mit dem du nochmal deutlich enger zu tun hast als ich damals, aber das war ein sehr prägendes Erlebnis, als ich den damals interviewt habe.
Ja. Ich wollte gerade sagen, lass uns mal gerne damit direkt anfangen, weil das ist auch eine Sache, die ich bei dir, was man halt so über die digitalen Medien mitbekommt als Person, trotzdem sehr schätze. Du gehst mit vielen Sachen sehr offen um. Du nimmst die Leute auf deinen Weg mit und damals war es so, long story short, du hast ein Interview mit Gerald, wo du das Gefühl hattest, er hat dich ein wenig auseinandergenommen. Erzähl mal gerne, was ist da passiert.
Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die Chronologie war, dass erst ich ihn interviewt habe und dann er mich. Und ich sag mal, als ich ihn interviewt habe, das war noch, also da ist er ja einfach, Gerald Hörmann, irgendwie war bei McKinsey ein Jahr. Musst du mal so ein bisschen mit seiner Vita erzählen, wo man richtig einordnen sollte. Aber er ist schon dann durch verschiedene sehr elitäre Karrierestationen gegangen, hat dann eigentlich so über, ich weiß gar nicht, ob es Private Equity war, aber auf jeden Fall die Investorenwelt gefunden so ein bisschen und dann auch im Immobilienbereich mit verschiedenen Firmen da mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Aber eine Persönlichkeit, die auf jeden Fall sehr frei ist, einfach in der Art und Weise, wie er seine Meinung äußert, verschiedene Bücher auch geschrieben, die, glaube ich, so ein bisschen das Hamsterrad, in dem viele sich bewegen, ganz, ganz krass anspricht, wachrüttelt und auch bewusst polarisiert. Und das Interview, was er bei mir bei InUpOut zu Consulting gegeben hat, das war cool, das war sehr, sehr bereichernd so. Und dann war ich aber nicht darauf vorbereitet, dass er wirklich auch sehr harte Fragen so stellt, als dann unser Business ging. Und wir sind damals Februar 20 gerade erst gestartet und hat natürlich ganz, ganz viel angezweifelt. So, wie wollt ihr irgendwie da Vorstände beraten und so? Und wir hatten da erste Mandate und konnten die da überzeugen. Und gleichzeitig, ja, hat er halt echt so tief reingehauen, dass ich manchmal so dachte, so, wow, irgendwie hat er da teilweise schon jetzt Dinge angesprochen, die ich noch gar nicht so sehe, die uns vielleicht in den nächsten Monaten noch begegnen könnten, wo ich einfach so gemerkt habe, ich bin unsicher geworden. Ich habe so dieses Gefühl gehabt, wie ich das erste Mal, als ich einen Vortrag gehalten habe oder als ich das erste Mal irgendwie in einer Runde von Leuten die Hand gehoben habe und wusste, die sind irgendwie alle krasser jetzt hier als ich, weil die schon länger Unternehmensberatung machen oder so. Und da war wieder dieses Gefühl, wo ich aber jetzt im Nachgang auch sagen kann, da steckt immer so ein gewisses Wachstum auch drin. Auch das, was er mir im Nachgespräch damals gesagt hat, so mein Verhältnis damals von Umsatz hat nicht zu dem gepasst, was irgendwie an Mitarbeitern dann schon langsam aufgebaut wurde. In der Wachstumsphase in Ordnung, aber hat er einfach sehr klar gesagt, so, ich mache viel zu wenig Umsatz. Und da habe ich gesagt, ja, da hast du recht vom Grundprinzip her. Das hat mich ja dann irgendwie getriggert. Und wenn ich jetzt vergleiche damit, dann ist da schon nochmal viel passiert in den 2 Jahren. Und ja, deswegen war es im Nachhinein eine sehr gute Erfahrung, auch wenn ich mit Gerald jetzt leider dann nicht mehr groß den Kontakt habe gerade.
Was man auch sagen muss, was bei dir eine durchaus bemerkenswerte Struktur deiner Persönlichkeit ist, du bist ja auch in der Branche tätig, die, sagen wir mal, relativ rational gesteuert ist. Ne? Man weiß, was die Unternehmen machen, man weiß, wie viel Umsatz gemacht wird, man weiß, wie weit Unternehmensberater sind und du hast ja auch damals deinen eigenen Podcast gehabt oder machst ihn jetzt immer noch, wo es um Consulting geht. Das heißt, du hast oft und viel in deinem Leben mit Menschen zu tun haben, die einfach schon sehr viel weiter sind als man selbst. Jetzt ist es natürlich rational wieder cool begründet zu sagen, ah cool, da lernt man was. Auf der anderen Seite werden einem dann natürlich auch laufend in irgendeiner Form Schwächen gezeigt, Dinge, die man noch nicht kann und man denkt sich irgendwie, boah, da habe ich noch einiges aufzuholen. Bist du vom Typ her so, dass du dich da immer wieder so ins Feuer reinwirfst oder sagst du auch, hey, das ist jedes Mal wieder so eine Überwindung, dass ich da einfach, ja, zweifelsohne meine Schwächen aufgezeigt bekomme?
100 Pro. Also ich glaube, das ist, was Unternehmertum dann am Ende im besten Fall ausmacht, dass man da echt eins der letzten beruflichen Abenteuer noch hat, wo man genau diesen Teil der Persönlichkeitsentwicklung dann eben auch hat. Und ich glaube, wir sind privilegiert. Ich bin oft sehr dankbar, wenn ich überlege, mit wem wir unsere Zeit verbringen dürfen, mit wem wir uns auch heute teilweise aussuchen können, dass die Leute eben nicht nur uns Geld geben, sondern dass wir auch mit denen Zeit verbringen, uns aussuchen können, ob wir mit denen Zeit verbringen wollen, weil nicht jeder, der irgendwie super erfolgreich ist, spricht einen dann vom Typ her so super an, aber da halt schon zu merken, okay, manchmal in, also ich habe nur Vertrieb unfassbar viel gelernt, so eigentlich, was so Menschen angeht. Und wenn ich eins gelernt habe, dann, dass du irgendwie nie fertig bist bei einem Thema, dass du immer wieder jemanden treffen wirst, der irgendwie nochmal krasser ist. Aber es gibt schon jetzt dann langsam Bereiche, wo ich das Gefühl habe, und Vertrieb ist so einer davon, wo ich einfach wenig Aufregung habe, wo ich auch die Situation noch sehr genieße, wenn es jetzt mal wirklich eine sehr anspruchsvolle Vorstandsrunde oder so ist oder eine Runde von Consulting-Partnern, die da hunderte Millionen verantworten, dann ist es schon reizvoll, irgendwie vor denen mal das Thema zu präsentieren. Aber dadurch, dass man halt auch einen hohen Fokus hat jetzt auf dieses Thema, auf LinkedIn, auf Marketing, auf Vertrieb, gibt es dann irgendwie doch auch nichts mehr an Fragen, was einem da jetzt neu wäre oder so. Also genauso wie die mein Gegenüber dann häufig in einem gewissen Bereich Experte ist, so checken die dann im besten Fall auch, dass sie sagen, okay, da gibt es diesen einen Bereich, digitale Reputation, mit dem Ziel, einen Return fürs Business zu erzielen, Kunden zu gewinnen, Mitarbeiter zu gewinnen, Investments, Media Placements, manchmal aus einer größeren Perspektive auch andersrum Investments im Sinne von in kleinere Firmen investieren, in Startups. Das können wir möglich machen. So, da haben wir mittlerweile in allen möglichen Branchen im B2B Cases. Wir haben da einen großen Vertrauensvorschuss aufgebaut und es wird immer leichter eigentlich, die Leute dann auch davon zu überzeugen. Wenn ich jetzt nächstes Jahr sage, ich mache jetzt in Digitalthemen, dann fange ich irgendwie wieder komplett bei Null an. Ja, kann man auch irgendwo jetzt als Digitalthema sehen, aber am Ende ist es Consulting und Marketing und eben auch sehr nischig jetzt.
Weil ihr halt einfach wirklich nur LinkedIn macht. Das wäre auch so ein bisschen meine nächste Frage. Mal rein vom Business Case her. Ihr seid gerade sehr, sehr klar positioniert, ne? Also auf LinkedIn seine Marke noch besser darzustellen, Kunden zu gewinnen, Mitarbeiter zu gewinnen. Was habt ihr so für Gedanken, wenn ihr euch so die Trends der nächsten Jahre anschaut? Sagt ihr, hey, wir setzen weiter voll auf LinkedIn und hauen da unsere ganze Expertise rein? Oder sagt ihr, echt, LinkedIn ist momentan das beste Vehikel dafür? Aber es kann auch sein, dass in Zukunft wir auf ein anderes Fahrzeug umsteigen.
Also morgen hat der Copcoms-Verantwortliche von, das ist ein familiengeführter Mittelständler, 900 Millionen Umsatz im Food-Bereich, der hat genau diese Frage gestellt. So, LinkedIn, ist es das jetzt oder kommt da noch was anderes? Ehrlicherweise müssen wir da so ein bisschen woanders hingucken. Wir müssen zum Beispiel in die USA gucken und müssen uns da vor Augen führen, wie hat sich's da entwickelt. Wir werden jetzt nicht genau die gleiche Art und Weise vom Auftritt her da erleben, dass da deutsche C-Level dann irgendwie genauso verrückt unterwegs sind. Aber das Grundbedürfnis, dass Firmen eine Transformation durchleben und diese Transformation zum Beispiel kommunizieren müssen, dass sie es schaffen müssen, Talente mit diesen Botschaften, mit den aktuellen Projekten abzuholen, damit die noch sagen, okay, ich ziehe euch in Erwägung. Und Geld ist recht austauschbar geworden. Ja? Dass Kunden sagen, hey, die sind spannend als Player, die haben spannende Produkte. Ganz viel davon wird halt heute einfach auf die Online-Welt transportiert. Das ist ein Kanal, wo ich mir nicht erlauben kann, nicht gut aufgestellt zu sein. Und die Amerikaner sind da seit Jahren schon besser aufgestellt. Die Deutschen ziehen jetzt gerade, oder viele europäische Kunden auch, oder Arabische Emirate, die ziehen jetzt gerade erst nach. So, die werden gerade erst wach. Und selbst die Amerikaner sind da noch nicht am Ende in dem Sinne, sondern da war Corona jetzt ein sehr krasser Brandbeschleuniger für uns, hat das Thema einfach stärker auf die Agenda gesetzt, jetzt im zweiten Jahr keine Messen zu haben, doch nicht Hunderttausende von Euro oder manchmal Millionen für einen Messestand auszugeben und da meine 20, 30 Vertriebler hinzuschicken, damit die dann Leads sammeln und im Nachgang über den Goldstandard Telefon dann diese Leute abtelefonieren, damit da am Ende Projekte draus entstehen, ist halt durch. So, und deswegen realisieren die, okay, wir müssen jetzt anfangen, online sichtbar zu werden, sonst redet in Zukunft keiner mehr über uns, ja. Und also gerade die letzten 9 Monate ist ganz, ganz extrem, ist eigentlich nochmal stärker Richtung Mitarbeiterakquise gegangen. So, wir haben vielleicht noch letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, so 7 oder 8 von 10 Projekten für nicht Talentakquise gestartet. Also andersrum 2 von 10 für Talentakquise. Heute ist es fast 50-50. Ja, das heißt, die letzten 9 Monate ist immer stärker geworden, hey, wir finden nicht mehr die richtigen Leute, die Bewerbungsqualität ist runtergegangen. Und wir wissen, dass eine Antwort darauf ist, dass die Obersten bei uns in der Firma anfangen müssen, einen Vertrauensvorschuss aufzubauen. Und das wird mir auch in meiner eigenen Welt, ich bin ja auch noch irgendwie ein junger Typ, wird mir sehr gut aufgezeigt. Einer meiner besten Freunde arbeitet zum Beispiel bei einem Softwarekonzern in Dublin. Und der ist erst seit 2 Jahren da eingestiegen. Ja? Der hat noch einen Master gemacht, der hat ein bisschen länger studiert als ich. Und er ist da eingestiegen und er hat mich Anfang Dezember angerufen, als ich in Berlin hier auf dem Weihnachtsmarkt war. Und dann hat er gesagt, Moritz, ich verdiene nächsten Monat bei dieser Firma 35.000 Euro, weil ich im Vertrieb bin. Ja, das ist für ein ganz gutes Monatsgehalt. Aber ich habe keinen Bock mehr. So, es gibt mir nichts. Ich habe das jetzt hier 2 Jahre gesehen. Ich sehe auch, was die nächsten Stufen sind. Das ist immer mehr Geld. Ich will irgendwie was machen, was mich bewegt. Ja, und dieses Purpose-Ding, ja, also andersrum gesagt halt, dass Geld immer austauschbarer wird, das realisieren halt auch die Konzerne. Und jetzt geht es halt darum, nicht mehr nur Sitzsäcke und hippe Offices zu bieten, sondern ich will jetzt verstehen, wer ist denn eigentlich mein Chef? Warum sollte ich denn für den arbeiten? Warum ist es ein gefragter Manager, Managerin? So, warum ist der außerhalb seiner eigenen Welt irgendwie ein Ding? Was kann ich von dem lernen? Wie führt er seine Mitarbeiter? Wie sieht dem seine Woche aus? So, meine Generation will das wissen und bewirbt sich sonst heute gar nicht mehr.
Eine Sache, die mir da immer oder die mir da als Frage aufkommt, ist logischerweise so ein bisschen eure Art und Weise von Produktlieferung. Ne? Ihr habt das auf der Website ganz cool dargestellt. Ihr seid sehr transparent in euren Produkten. Ihr erklärt die Produkte, ihr habt auch die Preise dargestellt. Können wir auch gleich gerne nochmal kurz drüber quatschen. Jetzt ist es natürlich auch so, dass jemand, der jetzt sagt, boah, ich mache jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, 50, 100.000 Euro im Umsatz im Monat, ich will jetzt irgendwie LinkedIn mal ein bisschen nach vorne pushen, natürlich schon ein anderer Grad an Intensität und Verantwortung ist, als vielleicht ein großer Konzern, der sagt, hey, wir müssen unsere Unternehmenskommunikation komplett auf links drehen, wir müssen viel mehr zeigen, was wir eigentlich machen, warum wir es machen, warum wir Mitarbeiter anziehen sollen und wollen. Wie unterscheidet sich da eure Arbeit, beziehungsweise wie habt ihr euch intern strukturiert, dass ihr sagt, hey, wir können solche Projekte auf abdecken und auf der anderen Seite kriegen wir aber trotzdem eine gewisse Reichweite und können auch einfach mehr Menschen serven.
Also im Grunde musst du dir vorstellen, dass wir schon immer so ein bisschen diese Zweiteilung hatten. Du hast es im Intro auch gesagt, es sind auf der einen Seite DAX-Konzerne und auf der anderen Seite sind es irgendwie so ab 20 Mitarbeiter, inhabergeführte Tech- und Consulting-Häuser. So, manchmal mit irgendwie ein paar hundert Leuten, manchmal mit wenigen tausend, wie gesagt, bis hin zu CEOs von hunderttausenden von Mitarbeitern. Und das, was wir jetzt online nach außen tragen, das hat ja einen ganz, ganz klaren Fokus. Das, was wir online nach außen tragen, hat den Fokus darauf, eigentlich die zweite Gruppe, diese Tech- und Consulting-Startups anzusprechen. Ja, die DAX-Konzerne, diese Projekte ergeben sich durch Netzwerk bei uns. So, weil wir einfach Advisor an unserer Seite haben, weil wir Kunden haben, die sagen, setz dich mal mit den Jungs zusammen. So, je höher man kommt im Sinne von B2B-Geschäft, was einfach Rang angeht, was Vertrauen angeht, was aber auch die Deal-Size angeht, desto stärker braucht man da jemanden, der einfach sagt, ey, du musst dich mit denen mal zusammensetzen. Ich habe schon gute Erfahrungen mit denen gemacht. Und das ergibt sich in dem Sinne im Hintergrund. Und wir sagen aber trotzdem, und da können dann auch wieder die ganze Bandbreite an Leuten was mitnehmen, wir tragen so viel wie es geht nach außen, wir informieren über alle Kanäle so stark wie möglich und orientieren uns da selber sehr stark an Firmen wie HubSpot oder Zoom oder Salesforce, ja, weil auch im B2B immer mehr dieses Amazon-Prinzip ankommt. So, wir sind davon überzeugt, dass unsere Homepage mit, es ist ja überschaubar, irgendwie 4.000, 5.000 Besuchern im Monat, dass das im Grunde was sein kann, was sehr, sehr viele Beratungen auch adaptieren, dass sie mehr von dem, was sie tun, nach außen tragen müssen, wenn sie da wirklich eine Expertise haben. Das heißt, wir zeigen da die Methodik, die wir verwenden. Wir erklären die Methodik in 5, manchmal 7-minütigen Videos. Wir haben nicht nur irgendwie Fallstudien von Kunden, wir haben dann im Grunde auch bei den Einstiegsprodukten die Preise, wie du es gesagt hast, mit drin. Ja? Wir zeigen da einfach, okay, das ist das Produkt, das sind die Inputfaktoren, das ist das, was du rauskriegst. So, wir sind so sicher in unserem Thema, dass wir sagen können, okay, wir wissen, wir kriegen das zusammen hin, du musst folgende Zeit investieren. Wir können zu dem Thema LinkedIn Personal Branding über die nächsten 18 bis 24 Monate, wenn jemand mit uns startet, teilweise, wenn er sogar schon aktiv ist, sagen, was die Probleme sein werden, die er gerade hat, die er haben wird im Zeitablauf, weil wir so fokussiert auf dieses Problem sind. Und dann setzen wir einen Teil davon komplett um. Der Ansatz ist aber auch zu sagen, also das ist das Personal Brand Setup, da gibt es zwei meiner Projektleiter, die dann im Grunde...
Das heißt, sorry, um dich ganz kurz zu unterbrechen, das heißt, ihr habt ein Kombi-Modell dann aus, wir machen das für euch, also dann für You-Service, gleichzeitig wir beraten und wir begleiten.
Ja, genau. Also im Grunde, wenn du auf die Startseite gehst und da findest du so den CLV5-Prozess, ja, Setup, Content, Outreach, Media, PR und dann letztendlich Retrospective, die Weiterentwicklung, Messen, Repositionierung, das sind so die fünf Schritte. Die haben wir am Anfang, waren Fehler, aber da haben wir ultra viel draus gelernt, Full Execution gemacht. Das heißt, ich habe seit 2019 zusammen mit Tommy irgendwie 20, 30 Gespräche pro Woche zum Thema LinkedIn, weil Leute aus der ganzen Welt sagen, erzählt mal, was kann man da machen? Und am Anfang haben wir nicht diesen Prozess gehabt, aber mehr oder weniger haben wir diese Schritte Full Execution gemacht. Wir haben die Profile überarbeitet, wir haben die Leute positioniert, wir haben Strategien geschrieben, wir haben Content für die ausgearbeitet, wir haben Community Management gemacht, wir haben in den Direktnachrichten daran gearbeitet, dass Leads entstehen, dass Bewerbungen entstehen, dass im Grunde im nächsten Schritt auch Media Placements bei Journalisten entstehen. Wir haben das Ganze weiterentwickelt, gemessen. So. Und dann haben wir gemerkt, okay, ist ja spannend, aber das Verhältnis ist schlecht. So, ich rede mit, ja, wie gesagt, 80, 90 Leuten im Monat, aber als wir für alles Full Execution gemacht haben, haben nur ein, zwei im Monat gesagt, okay, ich gebe euch jetzt 50 bis 80, 100.000 Euro vielleicht auch mal, damit ihr das alles für mich macht ein Jahr. So, und dann ging eigentlich das typische Agenturproblem los, im Sinne von, wir haben das dann gemacht, zwei meiner Leute haben das durchgezogen und dann hat es funktioniert und das war das Problem. Es hat funktioniert und der Kunde sagt, ja, mach mal mehr. Und ich sage aber, das funktioniert. Das müssen die jetzt bei mehr Leuten machen. Mein Deckungsbeitrag auf die Mitarbeiter gesehen muss steigen. Das war voll der krasse Interessenskonflikt. Das ist der Interessenskonflikt, den viele Agenturen haben und eben nicht gelöst kriegen, wie die Zeit eingesetzt werden soll. Und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen radikaler werden. Wir machen nur die Positionierung. Wir begleiten die 4 Wochen sehr, sehr eng. Wir machen das, wo wirklich viel Expertise nötig ist, wo es schnell gehen muss. Und ab dann sagen wir, ey, stellt die Freelancer doch bei euch an. Wir zeigen euch, wie ihr Ghostwriter reinholt. Wir zeigen euch, wie ihr es hinkriegt, mit 2-3 Stunden im Monat guten Content zu machen rund um die gebrandete Person herum. Wir zeigen euch selber, wie ihr so Personal Brand Strategisten aufbaut, eigentlich eine Content-Maschine entsteht. Wir zeigen euch selber, welche Nachrichten funktionieren und gerade Leads bringen. Wir zeigen euch selber, welche Nachrichten an Journalisten gerade Sinn machen und euch da reinbringen kostenlos. So, wir zeigen euch auch die Tools, die wir nutzen, um es zu verwenden. Aber das hat eigentlich eine komplette Veränderung herbeigeführt, ne? Weil wir haben in diesem ersten Jahr dann 15, 20 Projekte vielleicht gemacht und dann haben wir geswitcht und eigentlich innerhalb des letzten Jahres sind wir auf 200 Personenmarken hochgegangen und merken jetzt einfach gerade, wir können viel spannendere Erkenntnisse bieten. So, wir lernen viel mehr von den Kunden, wir können diese Erkenntnisse umschiften, wir können die viel spannender betreuen und haben natürlich dann mittlerweile auch nochmal weiterführende Produkte, wenn wir jetzt sagen, okay, wenn du LinkedIn nach einem halben Jahr, nach einem Jahr im Griff hast mit organischem Personal Branding, dann gibt es weitere Sachen.
Das heißt, ihr habt dann auch angefangen, also, weil, ich meine, die Erkenntnis liegt ja nahe, je mehr Projekte da sind, desto mehr Learnings, desto mehr Erkenntnisse, desto schneller, desto besser auch dann wiederum der Value, den du für den Kunden weitergibst. Ihr habt teilweise ja eine Online-Academy oder bildet es ja über Videos ab. Wie führt ihr beispielsweise eine Art Knowledge-Management? Also habt ihr da ein eigenes Wikipedia aufgebaut, wo ihr sagt, hey Mensch, das stellen wir den Kunden zur Verfügung oder ist es wirklich aus dem Know-how des einzelnen Beraters oder Projektmanagers oder wie bildet ihr das ab?
Wird auch ein bisschen visualisiert, wenn du auf der Homepage auf Preise und Leistungen gehst und dann noch weiter runter scrollst aktuell, dann siehst du irgendwie mal so die 3 Produkte, das Setup, den Accelerator und für manche, das sind dann eher größere Runden, auch nochmal den Workshop, den ich da halte, das ist aber nur so eine Inspo-Session und dann siehst du unten den Accelerator, ne? Und das, obwohl, nee, sorry, das ist hier gar nicht, das ist nur bei meiner internen Präsentation.
Wollte gerade sagen, weil auf der Homepage, wie gesagt, ihr seid ja auch die Leute relativ, in Discord oder Slack-Channels relativ schnell verbunden, ihr bietet Videos. Jetzt ist es aber so, in einem Unternehmen selber hast du natürlich sehr viele Learnings durch sehr viele Projekte mit sehr vielen Kunden, die sich immer wieder updaten. Hey, schau mal, die Mail an Journalisten funktioniert
ja
besser als...
Ja, das daten wir im Programm ab. Also wird einfach immer reingegeben. Beziehungsweise, da ist es eigentlich so, dass wir die Calls einfach, die wir haben, sehr, sehr gut nachbereiten. Dass wenn wir da merken, okay, da hat jetzt ein Kunde einen Impuls gehabt, den müssen wir jetzt prüfen und dann implementieren wir das Ganze. Da kommen halt immer mehr Unterlagen und mehr Best Practices dazu, die sich immer wieder mit 2, 3 Updates im Jahr dann auch im Kurs legitimieren. Aber die spannendsten Insights gibt es dann fast immer, wenn wir uns zusammen in den wöchentlichen Calls angucken, was funktioniert gerade. Einblicke aus unseren Personal Brands, Einblicke aus Kunden, die wir teilweise doch noch Full Execution betreuen, weil sie einfach sehr hochrangig sind. das dann wirklich zu verstehen, was funktioniert gerade, was Content, was Nachrichten, was Media Placements angeht.
Ja. Jetzt bist du, also machst du es ja jetzt auch schon, ihr habt gesagt, wann habt ihr genau gegründet? 2020?
Januar, Februar 2020, ja.
Februar 2020. Das ist ja jetzt schon eine relativ, sagen wir mal, schnelle Journey und ein relativ schneller Wachstum. Ich habe auch gesehen, du bist mittlerweile schon in dem einen oder anderen Startup selber investiert. Wie sieht denn dein weiterer Weg aus in den nächsten Jahren?
Insight ist mein Baby. Also Thomas, mein Co-Founder, mit dem ich hier 50-50 drin bin. Das ist ein Ultra-Naturtalent. Wir haben das Ding eigentlich gegründet. Oder er hat die Grundidee gehabt. Ne? Ich habe dann eigentlich nur so ein bisschen die Prozesse und Consulting und Verkauf-Erfahrungen mit reingebracht. Aber die Grundidee kam von ihm. Er ist damals nach New York, um eigentlich nur sein Englisch zu verbessern. Und ist dann da so reingestolpert. Hat plötzlich mehr verdient als sein Schulleiter noch in der Schule. Der ist jetzt auch erst 21. Und ja, wo führt es uns hin? Wir haben immer mal so ein bisschen gedacht, boah, vielleicht ist es doch irgendwie spannend, dann in ganz viele andere Ventures reinzugehen, aber uns macht Spaß, was wir machen. So, wir haben Freude daran. Wir sehen auch, dass eigentlich egal in welcher Branche und Bereich, dadurch, dass wir auf B2B fokussiert sind, egal was wir machen, so Personal Branding wird da fast immer eine Rolle spielen. Deswegen Insight ist jetzt die nächsten Jahre ganz, ganz safe noch unser Baby und wird es hoffentlich noch Jahrzehnte geben unter auch vielleicht nicht unserer operativen Führung, aber wo wir einfach eine Rolle spielen und dann entwickeln wir uns dann andere Bereiche rein. Also es gibt bei Insight noch viel zu tun, es gibt in diesem Markt noch viel zu tun. Wenn wir dann mal, weiß ich nicht, vielleicht 5000 Personal Brands irgendwie unter Vertrag haben, dann kann man auch irgendwie wieder weitergehen und halt über Internationalisierung nachdenken und sowas. Aber ja, und gleichzeitig ergeben sich dann auch viele Opportunities, einfach durch Kunden in die auch zu investieren. Oder viele Kunden kommen zu uns und sind dann Teil der Community, wollten eigentlich einen Funding Round machen und haben dann 2, 3 irgendwie Investoren einfach direkt über den Austausch mit den anderen Kunden gefunden. Und das ist dann halt auch was, wo wir sagen, okay, im Idealfall wird es so ein bisschen in den nächsten Jahren noch wie ein Incubator werden, ja, dass sich da kein Investor erlauben kann, die da nicht drin zu haben, und kann wie ein Ökosystem werden.
Schöner Gedanke. Was ist das, was du so sagen würdest bei den vielfältigen Aufgaben, die du hast? Ich glaube, du bist ja auch noch, oder Stand heute, machst ja auch noch selber Verkauf immer wieder. Was ist so das, wo du sagst, wenn ich mir jetzt nur eine Aufgabe aussuchen könnte, das wäre meine? Also da gehst du am meisten auf, da hast du den größten Hebel, da hast du am meisten Spaß dran, da nützt du der Company am meisten?
Eine Aufgabe. Ja, es wäre Verkauf. Ich glaube, es ist Verkauf. Ich glaube, die größte Stärke, die wir haben als eigentlich noch junges Consulting-Startup mit auch einem jungen Altersdurchschnitt, einer hohen Kreativität und gesunden Naivität, zu sagen, wir kriegen das hin und wir kriegen es dann irgendwie auch hin, ist dann halt doch Verkauf, ja, dass wir es schaffen, in diesem B2B-Umfeld reinzuwachsen. Und richtig guter Verkauf heißt halt am Ende des Tages, was du versprochen hast, auch zu halten, egal was es kostet. So, und das, also für mich geht dann Verkauf halt doch immer auch wieder in die Projekte rein. Sonst und neue Produkte zu entdecken, ist auch irgendwie ultra wichtig. Und ja, sich mit diesen Leuten auszutauschen, das genieße ich gerade schon noch sehr, weil die Qualität der Leute auch weiter steigt. Und ja, aber auf eine Sache festlegen. Gleichzeitig würde ich auch sagen, so, das zu sehen, wie sich das Team entwickelt, das ist eine sehr schöne Sache. So, ich möchte wirklich, dass da dass da wirklich Millionäre nicht nur was das Konto angeht, sondern auch was die Fähigkeiten angeht, so was die Vollständigkeit angeht, dass da wirklich Millionäre heranwachsen, männlich wie weiblich. Ja, einfach spannende Charaktere hier zu haben, zu entwickeln, das ist echt eine Sache, die mich sehr bereichert. Ich glaube, ich habe dieses Umfeld zusammen mit Thomas geschafft, hier aufzubauen, dass eigentlich jeder, der hier reinkommt, nach kurzer Zeit realisiert, hier riecht es nicht anders, aber irgendwas liegt hier trotzdem in der Luft. Und das ist halt ultra wertvoll für uns, dass Leute, die auch das Zeug hätten, zu großen Strategieberatungen zu gehen, zu großen Tech-Playern zu wechseln, eine eigene Selbstständigkeit teilweise auch schon genauso gewesen, ja, mit 10.000, 20.000 Euro angestartet haben und dann doch zu uns gegangen sind, weil sie gesagt haben, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, hier kann ich jetzt gerade mehr lernen. Das ist das, wo wir sehr viel draus ziehen.
Was ich auch, sagen wir mal, bei euch beobachtet habe, in meinen Augen, was ihr sehr, sehr gut hinbekommt, ist so ein bisschen den Spagat zwischen den verschiedenen Disziplinen. Ne? Auf der einen Seite hast du natürlich auch selber den Job irgendwie als Content Creator auf deinen eigenen Kanälen. Jetzt sind eine Menge Mitarbeiter da, dann, wie gesagt, kommt das Thema Investor sein dazu, das Thema Umfeld, ihr habt große Projekte, die ihr surft, ihr habt ein Produkt, in dem ihr drin seid. Kannst du beschreiben, wie du es schaffst, so im Daily Business der Firma so eine Richtung zu geben und ja nicht auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht zu viel zu verzetteln, sondern wirklich immer alles unter einem Hut zu bekommen?
Also vom Grundsatz her ist es immer wieder die zentrale Frage, die man irgendwie beantworten muss. Das hat aber für mich super viel damit zu tun, wie man halt die Leute aufbaut. Es gibt so ein paar Grundprinzipien. Einer meiner Mentoren ist so Professor Malik aus St. Gallen. Ja, der hat Führen, Leisten, Leben geschrieben. Weiß nicht, kennst du das Buch?
Sag mir was, ja, gelesen, aber nicht.
Und Malik ist auch eine unfassbare Bereicherung so als Mensch. Aber das, was er an Wissen drunter geschrieben hat, zum Beispiel in diesem Buch, das ist wirklich sehr faszinierend. Deswegen kriegt das jeder Mitarbeiter mit. Und das heißt, im Idealfall nach einem Jahr sind die so fit, dass die sich zu einem großen Teil selber führen können, dass die immer wieder selber auch diesen Muskel, die richtigen Fragen zu stellen, eine Strategie zu entwickeln, ergebnisorientiert zu arbeiten, die volle Verantwortung dafür zu übernehmen, dass da einfach sehr, sehr viel passt. Das macht es, glaube ich, leichter. Aber du hast gefragt, wie im Grunde die verschiedenen Sachen, wie ich die unter einen Hut kriege.
Du persönlich als Geschäftsführer, als Unternehmer, weil wie gesagt, ich glaube, es ist ja eine Menge verschiedener Themen. Ja. Und klar kann es auch mal sein, dass man sich dann mal, ich habe letztens einen Podcast geführt mit einem anderen Unternehmen, der gesagt hat, hey, manchmal bin ich 2 Wochen Vertriebsmitarbeiter, manchmal bin ich 2 Wochen in der IT drin, weil es irgendwie notwendig ist.
Ja. Es gibt so ein bisschen unterschiedliche Stile. Ne? Thomas ist zum Beispiel jemand, dem es unfassbar leicht fällt, diese Springerfähigkeit einzunehmen und zu sagen, es brennt gerade irgendwo, ich gehe da rein. Ja? Bei mir ist es wirklich so, dass ich wirklich merke, ich bin dann gut, wenn ich sehr fokussiert bin und mein Thema ist halt dann einfach Vertrieb. Und alles, was am Vertrieb dann hängt. Und manchmal ist es auch vielleicht ein bisschen Marketing und das sind die Leute, also ich fühle mich nicht ganz so springend die ganze Zeit, sondern ich versuche einfach alles hier sehr fokussiert zu halten. Ich versuche uns auf Kurs zu halten, ich arbeite dran. Ich sorge dafür, dass ja, wir einfach einen Fahrplan haben, dass immer relativ klar ist, was zu tun ist. Und manchmal ist das, was man tun muss, einfach gerade jetzt auch nur mal einfach geisteskrank wieder reinhauen. Mhm. Und wir investieren hier alle sehr viel. Und das genießen wir, glaube ich, auch einfach. Und das ist für mich auch das Wichtigste, dass ich einfach, also ich will die Freiheit haben zu sagen, okay, ich könnte jetzt auch sagen, ich bin jetzt irgendwie 6 Wochen weg. Mhm. Und jetzt ist gerade so ein bisschen dieser Sprung vom Selbstständigen zum Unternehmer. Es passiert ja schon viel, ohne dass ich irgendwie dann noch was machen muss. Das ist ja dann auch wieder das Grundprinzip, gute Leute einstellen, denen musst du nach einer gewissen Zeit nicht mehr sagen, was sie tun müssen. Die sagen dir dann, was du tun musst. Und die kriegen dann selber es hin, Geschäft zu akquirieren, Produkte weiterzuentwickeln. So diese Sachen. Und das merke ich in jedem einzelnen Bereich. Also das ist das, was es eigentlich möglich macht.
Letzte Frage, die vielleicht nochmal darauf aufbaut. Ich glaube, ein großes Thema bei dir ist ja auch, wie gesagt, dass du probierst oder daran arbeitest, immer eine gute Führungskraft zu sein, dass du einen Mentor in dem Bereich hast, dessen Steckenpferd das ist. Und fand ich gerade auch ganz spannend, was du gesagt hast, hey, eigentlich sollen die Leute dir dann irgendwann sagen, was du zu tun hast. Jetzt hören in dem Podcast natürlich auch eine Menge Unternehmer zu und ich glaube, das ist das, was sich jeder wünscht. Und fängt natürlich auch viel im Recruiting in den ersten Gesprächen an. Hast du da so eine Herangehensweise oder ja, eine bestimmte Denkweise dazu, wie du sagst, so wähle ich Mitarbeiter aus und so bringe ich die dazu, dass sie irgendwann mir sagen, wo es lang geht?
Ich glaube ehrlicherweise, dass es, wenn ich mich jetzt in viele Unternehmer reinversetze, dass es ein bisschen verfroren wäre, da jetzt als so junges Startup, wo ich irgendwie mit 27 der Älteste bin. Ich habe das mal Leute so im Sinne von, die haben sich teilweise mit 14 im Marketing selbstständig gemacht und seitdem irgendwie 1.000 Euro im Monat verdient. Und dann haben die mit 18 nach dem Abitur trotzdem gesagt, ich fange jetzt hier bei Inside an. Das sind dann irgendwelche Cracks, die im Online-Marketing gut unterwegs sind. Die sind dafür aber auch wieder ultra schwer zu halten, ne? Weil ja. Ich kann hier nicht jeden zum Partner machen. Da mache ich einfach auch noch viele Fehler, muss ich sagen. Deswegen, ich habe das Gefühl, dass da immer wieder Fehler passieren werden beim Hiring, aber dass es sich halt doch einfach im Office entscheidet. Und ich habe da versucht, so in dem Recruiting-Prozess halt nicht zu schnell zu entscheiden, sondern immer auch genug Filter drin zu haben, sondern die müssen schnell eine Rückmeldung kriegen. Die müssen im Grunde dann aber auf jeden Fall eine Form von Aufgabe machen. Die müssen von verschiedenen Stellen das okay kriegen. Einfach zu sagen, der ist fachlich in Ordnung, der ist persönlich in Ordnung, der kommt hierher, vielleicht arbeitet der eine Tagprobe, vielleicht arbeitet eine Wocheprobe, bis man dann diese Entscheidung trifft und wirklich sagt, okay, ich habe ein sehr gutes Grundgefühl. Und wann immer es kein klares Ja ist, ist es ein Nein. Das ist einfach so eine Erkenntnis. Ich habe immer dann Hiring-Fehler gemacht, wenn es auf Basis von Kapazität war. Und das ist einfach scheiße. So, das wird aber also ich hoffe, das wird nicht passieren, aber wahrscheinlich wird es wieder passieren. So, das heißt, ich bin jetzt nicht der Hiring-Gott, sondern ich glaube, es entscheidet sich halt im Office, es entscheidet sich in der Zusammenarbeit. Ich kann denen ja auch nicht tagelang erzählen, wie toll hier alles ist oder so. So funktioniert es ja einfach nicht, sondern die müssen hierher kommen, die müssen das spüren. Ich kann sagen, ich bin irgendwie immer für eine Gehaltsverhandlung offen, aber wenn ich dann im Grunde das nicht bin, dann bringt das gar nichts, ja. Und so ist es dann in allen Bereichen. Und ich will einfach, das hat jetzt unser allererster Mitarbeiter, der 2019 mit uns gestartet hat, der hat vor 3 Monaten gesagt, hey Leute, ich liebe die Reise, ich genieße es total, aber ich möchte mich nochmal selbstständig machen in einem ganz anderen Bereich. Ich möchte eigentlich ein Personal Brand für Wein aufbauen, ja, der Johannes. Mhm. Und der hat gerade letzte Woche, als er jetzt gegangen ist, gesagt, das war einfach da. Das ist einfach da, dass wenn im Grunde was wichtig ist, dass man immer davon ausgehen kann, dass ihr alles stehen und liegen lasst und dass ihr euch um uns und um das Thema kümmert.
Die Journey geht weiter und dann natürlich auch die Leute in irgendeiner Form gehen zu lassen. Moritz, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du uns da ein paar Insights gegeben hast heute.
Danke dir, sehr gute Frage.
Ja, super, gerne. Ja, also ich freue mich, wenn da auch jeder oder wenn du da bei der einen oder anderen Sache mal auch für dich sagst, hey, da muss ich vielleicht mal drüber nachdenken, weil wie gesagt, ich finde es bemerkenswert, was ihr macht, was ihr aufgebaut habt, vielmehr sogar noch, wie ihr es aufgebaut habt, wie ihr die ganze Sache rangeht. Und wie gesagt, das ist ja auch viel auf LinkedIn zu beobachten. Wenn jetzt jemand gerade zuhört, der sagt, hey, entweder boah, bei denen möchte ich arbeiten oder LinkedIn sollte ich mir auch mal auf die Fahne schreiben, weil Mitarbeiter oder Kundengewinnung, was ist so der erste beste Draht zu dir, was sollen wir verlinken?
LinkedIn. Also am besten sich das irgendwie mal angucken. Auf der Homepage versuchen wir den gleichen Spirit nach außen zu tragen. Da gibt es jetzt auch nochmal eine explizite Karriereseite für Mitarbeiter, die wir überarbeitet haben. Wir zeigen die Produkte, wir zeigen die Preise. Wir versuchen da echt einfach maximal transparent zu sein. Und da kann man dann auch im Grunde jeden dieser Referenzen, die wir haben, auch ansprechen. Stimmt das? Ist das wirklich so? So kann man alles machen. Aber meistens entscheidet sich es dann im persönlichen Gespräch und da muss man einfach sagen, so habe ich Lust, mir den, die länger anzuhören und die sogar dafür zu bezahlen. Nimmt man da was mit? Das ist einfach die entscheidende Frage, die sich dann im 1:1 beantwortet.
Sehr schön. Ich danke dir sehr für deine super inspirierenden Gedanken zu deinem Unternehmen, überhaupt zu der Art und Weise, wie du denkst, ist irgendwie auch...
Ich habe das Gefühl, ich habe leider manchmal zweimal jetzt ein bisschen wild geantwortet. Da hätte ich irgendwie so gern meine Gedanken nochmal...
Ja, aber weißt du, was wirklich geil ist? Dass du so zwischen diesen Start-up, selbstständig, Konzern wählst, dass du da irgendwo so zwischendrum schwirrst und irgendwie so aus allen Sachen irgendwie oder aus jeder Welt irgendwie was mitnimmst. Und das finde ich macht echt den Spirit bei euch oder bei dir aus. Deswegen war das sehr lehrreich.
Ansonsten komm du gern mal vorbei bei uns oder auch die Leute, die zuhören und die es spannend finden, ne, können auch vorbeikommen auf einen Kaffee. Aber du hast jetzt die explizite Einladung. Wenn du mal in Berlin bist, dann bist du ja in Hamburg zu Hause, oder?
Nee, München.
München.
Gräfelfing.
Okay, da haben wir viele Kunden. Dann kommen wir mal gucken.
Vielleicht kommst du einfach vorbei.
Vielleicht komme ich mal vorbei. Ja.
Cool. Schön. Aber in Berlin werde ich an dich denken, Moritz. Und ich werde mir das auf jeden Fall mal aus nächster Nähe anschauen, weil, wie gesagt, schön, was ihr da aufgebaut habt.
Ich bitte darum. Also, vielen Dank, Lauri.
Vielen Dank dir fürs Zuhören und vielen Dank euch fürs Zuhören, dass ihr dabei wart. Es war mir eine große Freude und bis zum nächsten Mal beim einfachumsatz.com Podcast.